Und weiter geht's auf dem blauen Sofa. Wieder eine halbe Stunde Literatur, halbe Stunde Gespräch. Und begrüßen Sie mit mir recht herzlich Hans Zischler.
Tag.
Was man ja heutzutage macht, ist ja, man googelt im Netz erstmal den Gast und dann liest man bei Wikipedia folgende Berufsbezeichnungen: Schauspieler, Dramaturg, Regisseur, Hörspielsprecher, Fotograf, Übersetzer, Essayist, Kritiker. Welches der Kinder ist denn Ihr Liebstes?
Es ist eigentlich sehr viel einfacher. Ich bin Schauspieler und Publizist. Das fasst sehr vieles zusammen. Und dass ich Fotograf bin, wird erst in nächster Zeit deutlich werden.
Okay, gut. Geboren sind Sie in L.A.?
Ja, in Langenaltheim.
Wo ist das?
Langenaltheim liegt zwischen Büttelbronn und Übermatzhofen. Auf der Höhe des fränkischen Jura, also über Pappenheim. Pappenheim ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Es gehört zu diesem Gebiet des Solnhofener Schiefers, also ein Tagebaugebiet, das sozusagen hart an der Grenze zur Urdonau liegt.
Welchen Menschenschlag bringt diese Gegend hervor?
Also wenn es überhaupt einen Menschenschlag hervorbringt, dann einen sehr verschlossenen, weshalb es sich empfiehlt, diese Gegend nur noch gelegentlich aufzusuchen.
Sind die Menschen dort schweigsam?
Ich würde sagen, Schweigsamkeit ist dort sogar eine Form der Beredsamkeit.
Sind die Menschen verschlossen?
Ja. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Es gibt nicht viel zu sagen. Und warum soll man das Wenige auch noch aussprechen? Also schweigt man noch mehr.
Haben diese Menschen ein Herz?
Ja, unbedingt.
Am rechten Fleck?
Durchaus am rechten Fleck, ja.
Und wenn es einem zu eng wird, geht man hinaus in die weite Welt?
Ja, so wie Hänschen Klein eben auch rausgeht. Man geht hinaus und es ist ja so, dass wenn man solche entlegenen Gegenden verlässt, also in die Fremde geht, dann gibt es sehr schnell das Gefühl der Unumkehrbarkeit. Mhm. Und das kann einen dann sehr weit wegführen.
Ihr Weg führte Sie dann über ein paar Stationen nach Berlin.
Ja.
Das war ja damals dieses halbe Berlin, dieses West-Berlin.
Ja, ich würde ungern von einem halben Berlin sprechen, denn West-Berlin war eben etwas ganz anderes als Ost-Berlin, auch historisch schon. Und es war einfach eine sehr große, sehr leere, sehr eigentümlich künstliche Stadt, dieses West-Berlin, sehr stark landschaftlich geprägt im weiteren Westen und gleichzeitig nach wenigen Jahren, ab 71, gegenüber dem Osten offen. Also ab 71 konnte ich als Westberliner in den Osten. Und das war ein großer Vorteil.
Wenn man mal so in die Filmgeschichte schaut, da gibt es ja einen Film, und Sie haben viele Filme gemacht, sowohl vor als auch hinter der Kamera, aber dann gibt es einen Film, der fast zu einer Ikone geworden ist, Der Himmel über Berlin.
Ja.
Ist es das Berlin, was Sie auch jetzt im Herzen in Erinnerung haben, dieses West-Berlin bis 89?
Also Himmel über Berlin ist ein sehr schöner Film, weil er eigentlich als einer der ganz wenigen Filme beharrt auf einer eigenen, seltsamen, temporären Zustand von Berlin, von West-Berlin. Und das schildert er sehr schön, auch gerade da, wo er an die Grenze kommt, wo der Potsdamer Platz gezeigt wird, wo die großen Brachen sozusagen überall auftauchen, die dann heute wieder oder später dann schon verklärt wurden. Ich bin kein Liebhaber der Brachen, würde ich dazu sagen. Aber der Film hält das sehr, sehr gut fest.
Wissen Sie noch, wann der Film gedreht worden ist?
Ich glaube, 83.
Gab es da irgendein Gefühl der möglichen Veränderung oder glaubte man, dass man jetzt in einer Situation ist, die immer so bleiben wird?
Also es klingt merkwürdig, aber ich habe 1982 bei Heiner Müller, haben wir gewettet, wie lange Berlin noch geteilt sein wird. Wir sind auf 87, 88 gekommen. Es ist dann doch 89 geworden. Und zwar, die Geschichte ist vielleicht deshalb interessant, weil Müller kam nach Hause, wir waren sehr oft bei ihm, und sagte, es ist eigentlich alles vorbei. Und sag ich, warum? Er hat versucht, im Berliner Ensemble Facharbeiter für sein Bad zu bekommen. Und die haben gesagt, machen wir, Heiner, aber gegen Westgeld. Und dann sagte er, damit ist die DDR untergegangen. Es war vorbei.
Okay, ganz praktisch.
Ja, so, das war's.
Welches Fortbewegungsmittel ist Ihnen am sympathischsten? Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit dem Flugzeug?
Zu Fuß und mit dem Fahrrad. Die anderen schätze ich nicht sehr. Mit der Bahn, wenn es längere Strecken sind, aber sonst zu Fuß und mit dem Fahrrad. Weil das ist anthropologisch sehr angemessen. Man sieht am meisten, man kann auch innehalten, man kann verweilen. Und das sind doch Qualitäten, die für landschaftliche Betrachtungen sehr wichtig sind.
Hans Tischler hat sich nämlich auf den Weg gemacht, war zu Fuß unterwegs. Und herausgekommen ist dieses wunderbare Buch. Jetzt die erste Frage, sind das zufälligerweise auch Sie in Langenaltheim?
Es ist ein Junge in meinem Alter, genau in der Zeit.
Hatten Sie auch so eine, ich kenne die auch noch, diese Lederhosen?
Ja, ich hatte diese Strümpfe und ich hatte die Hosen. Also er ist der Typus, der wir damals waren.
Sie haben die Augen aufgesperrt und sind in Berlin unterwegs gewesen. Und sind ja immer noch in Berlin unterwegs. Und die erste Entdeckung war praktisch direkt vor der Haustür ein riesen montischer Berlino. Berlin hat 11 Trümmerberge. Ich weiß gar nicht, wie viele Leipzig hat. 2 oder 3? 2? Ja. Und bei diesem einen Trümmerberg, der ja fast über 100 Meter hoch ist, gibt es eine Besonderheit. Wusste ich auch nicht.
Naja, es ist der Teufelsberg, der sozusagen nicht nur eine Aufhäufung des Berliner Trümmerschutzes ist, sondern eben dieser Trümmerschutz diente dazu, ein monströses Gebäude, nämlich die Wehrtechnische Fakultät der Nationalsozialisten, die bis zum Rohbau 1941 entstanden war, zuzuschütten. Diese Wehrtechnische Fakultät war die Vernichtung der traditionellen Universität geplant und sie war das Pendant zum Olympiagelände. Das heißt, die Heerstraße, die westliche Ausfallstraße, hatte rechts das bekannte Olympiagelände und links sollte ein noch viel größeres, sehr viel größere Wehrtechnische Fakultät hinkommen. Und aus kriegstechnischen und, wenn man so will, baustofflichen Gründen konnte das nicht zu Ende gebaut werden. Zurück blieb eine riesige Ruine 1945. Und ab 1951 wurde diese Ruine bis 1972 aufgeschüttet. Immerhin ein Berg von 105 Metern.
Was kam da rein? Womit wurde
das? Der Trümmerschutt, der aus allen Berliner Wohnungen, Mietshäusern und so weiter sozusagen angefallen war, sofern er nicht sozusagen schon, es sind ja etwa 30% von dem Trümmerschutt sind ja von den Trümmerfrauen aussortiert worden. Die wurden wiederverwendet, also ein Klinker. Aber was nicht Klinker war, ist sozusagen da aufgeschüttet worden. Also Kacheln, Bagelit, alles, was Sie in jedem Haus finden können. Und ich habe ein bisschen nicht mal gegraben, sondern nur gekratzt. Und da findet man dann eben doch einige Stücke, die...
Können wir das mit der Kamera nochmal zeigen? Und zwar Archäologie im klassischen Sinne. Das heißt, Sie sind einfach zu diesem Montischer Berliner, zu diesem Trümmerberg und haben mal ein bisschen mit der Hand oder sogar mit Hilfs...
Nein, mit der Hand oder einer kleinen Schaufel. Aber es ist sozusagen unmittelbar, sozusagen kann man das greifen. Willroy und Boch, ein Ziegel von einer wahrscheinlich Potsdamer Ziegelei, ein Flaschenhals, eine Batterie, eine Steckdose und so weiter. Also alles, was in Haushalten vorhanden ist, ist eben da greifbar.
Was fasziniert Sie an alten Scherben, an alten Ton, an alten Müll?
Also ich bin kein Liebhaber von Müll. Mich hat nur eigentlich in dem Fall doch nachdenklich gemacht, dass die Stadt sich ein eigenes Grab geschaffen hat, ein Grabmal. Also wenn man sozusagen von sakralen Grabmälern wie Pyramiden spricht, dann war das hier ein aus reiner Nutzerwägung entstandenes Grabmal der Stadt mit ihrer eigenen Vergangenheit, der eigenen materiellen Beschaffenheit der Stadt, die dort abgeladen wurde und die zudem eine noch viel grauenhaftere, monströse Anlage zuschütten sollte. Und das ist sozusagen heute übrig geblieben als der Teufelsberg, der dann übrigens nach 30 Jahren auch wieder für Ornithologen interessant ist, für Botaniker. Also es gibt plötzlich, verkehrt sich sozusagen die Natur, holt sich auf etwas künstliche Weise etwas zurück.
Wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, haben Sie da irgendeinen Plan oder lassen Sie sich einfach treiben?
Also in Berlin habe ich eigentlich schon immer Wege vor Augen, die mich interessieren. Sei es, dass man zum Beispiel das Glücksgefühl hat, ich nenne das so, in einer großen eiszeitlichen Rinne zu spazieren. Also dass man sich so in einem sehr großen leeren Flussbett befindet. Oder dass man an die Seen geht oder an die Seen radelt. Das sind alles Dinge, die für eine große Stadt oder eine Großstadt, also ich will jetzt nicht sagen Weltstadt, ganz ungewöhnlich sind, weil die Verlandschaftung der Stadt, die ja bis in die Stadt selbst hineinreicht, ungeheuer stark ist. Also Sie können sich in Berlin, wenn Sie das klug anstellen und mit kundigen Karten ausgerüstet sind, vollständig am Gewässer entlang bewegen.
Berlin ist zu groß für Berlin. Das hören die Leipziger wahrscheinlich sehr gerne. Dahinter steckt ja wahrscheinlich die Großmäuligkeit und die große Klappe. Oder was meinen Sie mit dem Titel?
Berlin ist so groß heißt für mich, dass es sozusagen immer etwas over the top versucht hat zu sein und es nicht erreicht hat. Das heißt, ich habe es jetzt auf die Formel gebracht, die schiere Ausgedehntheit der Stadt, der Ausdehnungshunger verdeckt einen Mangel an Dichte. Und dieser Mangel an Dichte ist heute noch greifbar.
Das könnte man ja erstmal nicht schlimm finden und sagen, gut, eine Stadt, die sich ausdehnt, die Los Angeles nimmt gar kein Ende. Was ist das Problem?
Das Problem ist, dass sie bei einer Ausdehnungstendenz, wie Berlin sie hat, keinen wirklichen Zuwachs haben. Berlin hatte 4,3 Millionen Einwohner 1930, jetzt hat es 3,5 Millionen. Das heißt, sie müssen im Grunde mehrere Zentren schaffen, wo die Stadt wieder dichter wird, sonst fällt sie vollkommen auseinander. Sie desintegriert sich. Also sie verkommt dann eigentlich zur Agglomeration.
Also keine Seele, kein Herz, kein Zentrum?
Sie muss nicht ein Zentrum haben. Ich bin eher dafür, mehrere Zentren zu haben. Deshalb sage ich, ich bin für ein polyzentrisches Berlin. Aber die muss sie wirklich herstellen wollen. Berlin braucht kein Zentrum und das kann es historisch auch nicht haben.
Sie sagen ja noch mehr, Berlin ist wurzellos, hat keinen Grund,
ja.
Es schwimmt, deswegen ist es oberflächlich und schnell.
Naja, also zumindest hat der berühmte Siedlungsgeograf Leiden, der das alles mal untersucht hat, gesagt, es ist natürlich schon etwas, was in die Mentalität übergreift. Das haben auch die Geologen im 19. Jahrhundert schon bemerkt, dass die Tatsache, auf Sand und Sumpf zu bauen, sofort mit Abrisslust verbunden ist. Das heißt, man baut was auf, man reißt es wieder ab. Berlin hat sich, wenn Sie wollen, 7, 8 Mal auf- und abgebaut, ohne Krieg, ohne Not. Und das heißt, man hat die Möglichkeit einer historischen Konsistenz oder einer historischen Tiefe, die möchte man nicht. Das ist der Parvenu, sagt, jetzt geht's weiter, was mir zu klein ist, reiße ich ab. Siehe das Beispiel des Alten Doms.
Nehmen wir mal ein ganz frisches Beispiel, das Sie wahrscheinlich alle in den Nachrichten gesehen haben. Erich Honecker hätte vielleicht große Freude dran gehabt. Der Kampf um dieses letzte Stück Mauer,
ja,
das jetzt abgerissen werden sollte, um einen Weg frei zu bahnen für ein neues Luxus-Apartmenthaus.
Ja.
Macht das was mit Ihnen oder sind das diese typischen Berliner Kämpfe?
Ja, also
oder ist es einfach eine Überreaktion?
Also ich finde das eine Überreaktion, die insofern interessant ist, als mehr einen überaktiven Investitionsschub bremsen wollte. Also das Stück Mauer, das da sozusagen erhaltenswert zu sein scheint, finde ich nicht relevant. Ich finde eher interessant, dass man sagt, es gibt einen Mangel an Stadtplanung, an einer konsistenten Stadtplanung, den man nicht sozusagen dadurch wettmachen kann, dass man sagt, man reißt die Mauer ab und lässt Investoren frei schalten und walten. Das ist das tiefer liegende Problem für mich.
Dafür haben Sie ja in der Geschichte einige Beispiele gefunden und mich völlig überrascht, ich kannte das auch nicht. Hier sind hier Bilder drin, wo ich dachte, ach, guck mal einer an, vielleicht können wir das mit der Kamera nochmal einfangen. Da wird ja das Schloss abgerissen von den Kommunisten 1950 von der SED. Aber es handelt sich um einen früheren Abriss, nur ein paar Meter weiter. Was sehen wir denn da?
Naja, das ist eben dieser von Wilhelm II. Letztendlich durchgeführte Abriss des alten Doms. Ein Dom, der aus dem Barock stammt von Baumann und dann von Schinkel leicht umgeformt wurde. Und dieser alte Dom hatte den Vorteil, den unschätzbaren Vorteil, dass er in den Proportionen mit dem Lustgarten, wie er dann später von Schinkel und Delnay geplant wurde, proportional stimmig war. Und selbst das Schloss, diese Kommode, war noch okay. Also die eigentlich immer ein ungeliebtes Objekt war. Aber der Lustgarten in seiner Proportionalität in der Architektur stimmte. Mit dem Abriss des alten Doms ist eine Sünde begangen worden, das muss man wirklich so nennen. Nämlich es ist ein neuer Dom entstanden von Raschdorff, der zweimal so groß ist, zweieinhalbmal so groß ist wie der alte Dom und quasi den Platz wie so ein Pilz sprengt. Und der Platz ist bis heute entstellt. Das heißt, man soll gar nicht über das Schloss reden. Die Entstellung des Lustgartens ist durch den neuen Dom entstanden. Und es war sozusagen Wilhelminismus pur, der dann eben auch entsprechend vulgär und populistisch ausgebeutet wurde. Und da finde ich, das ist für mich so ein Lehrbeispiel. Deshalb habe ich das auch so ausführlich behandelt.
Also ich glaube, die Berliner waren ja sehr schnell. Die haben sofort ein Sprichwort, ein Spitznamen dafür entwickelt. Der hieß Gottes Gasometer.
Ja, also das war wenn Sie so wollen, sollte es ja an das italienische Hochrenaissance anklingen. Die Tatsache ist ganz schlicht und einfach, dass hier etwas sozusagen dekretiert wurde an einer Stelle, wo die Folgen bis heute sichtbar sind, und zwar die Entstellungen bis heute sichtbar sind. Und darüber müsste man mal nachdenken, was das bedeutet. Ne? Und es war nicht zuletzt Sternheim und Schäffler, die gesagt haben, das Stadtbild gehört uns. Und das Beharren darauf zu sagen, das Stadtbild gehört uns, das finde ich eine wirkliche Parole, die man sich beherzigen muss. Also das heißt, wir können nicht alles zulassen, was ein gewordenes Stadtbild sozusagen einmal für uns bedeutet hat, dass es einfach verschwindet.
Dann fasse ich jetzt gleich mal das eine heiße Eisen an, denn wir haben ja nicht nur den Flughafen in Berlin, der nie fertig wird. Es wird ja jetzt für knapp 600 Millionen Euro ein neues Schloss in der alten Kubatur aufgebaut. Finden Sie das richtig? Es heißt ja Stadtreparatur, der Stadt wieder ihren Kern, ihr Zentrum zurückzugeben.
Ich muss sagen, dass mich die Schlossdiskussion relativ kalt lässt. Mich interessiert der Schlosswiederaufbau nicht sonderlich, weil ich die Vorstellungen einer polyzentrisch intakten Stadt viel wichtiger finde, als ein Schloss zu haben, das keine Mitte ist.
Mhm. Können Sie uns das noch ein bisschen erläutern? Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass es in Berlin verschiedene Orte und Situationen gibt, zum Beispiel Alexanderplatz, zum Beispiel Theodor-Heuss-Platz, Messegelände, für die es Lösungen schon mal gedacht wurden, seit 1910, wie man diese Spannungsfelder, Tempelhofer Feld gehört auch dazu, Tempelhofer Feld, nicht der Flughafen, das ganze Feld, wie man diese sehr großen Orte, die für die Gesamtproportion der Stadt sehr wichtig sind, wie man die verdichten und aufeinander in Bezug setzen kann. Und da muss die Stadtplanung ansetzen. Dann ist es wichtig. Und deshalb habe ich diesen etwas kühnen Vorschlag gemacht, den Tatlin-Turm, der ursprünglich für die dritte Internationale geplant war, auf das Tempelhofer Feld zu setzen. Das ist für mich also eines der schönsten Beispiele moderner Architektur überhaupt, vielleicht im 20. Jahrhundert. Und ich habe gesagt, das wäre doch mal eine Sache wert, einen 400 Meter hohen Turm auf einer kleinen Grundfläche zu errichten auf dem Tempelhofer Flughafen.
Von wann ist dieser Entwurf?
Der Entwurf ist von 1920/21.
Hatte keine Chancen realisiert.
Er ist nie realisiert worden. Heute könnte er technisch gesehen realisiert werden.
Mhm. Uns gehört das Stadtbild. Es gibt zwei Geschichten in diesem Buch, die mich sehr bewegt haben. Zwei Einzelgänger, zwei, die das Schicksal herausgefordert hat. Das eine ist Oskar Huth. Der musste in der Stadt irgendwo sich klarfinden. Er war auch ständig zu Fuß unterwegs. Warum haben Sie seine Geschichte mit reingenommen und was ist seine Geschichte?
Also Oskar Huth ist das Beispiel eines unfreiwilligen Exzentrikers im wörtlichen Sinn, nämlich ein Mann, der aus ästhetischen Gründen sagte, ich will nicht zum Militär, 1939. Und dann türmt er. Er lässt sich nicht einziehen und sagt, ich tauche unter. Das war ja die Alternative, sozusagen erwischt zu werden. Und in dem Moment, wo er untertaucht, organisiert er sein Leben vollständig neu. Er kann drucken, er ist ausgebildeter Graveur und fängt an, innerhalb eines Nazi-Viertels sich selbst erstmal einen Ausweis auszustellen, dass er Angestellter beim Botanischen Museum ist, dass er unabkömmlich ist und ist dort auch geduldet und akzeptiert, beschafft sich unter abenteuerlichen Umständen eine Druckmaschine und dann versorgt er sich mit Buttermarken, versorgt andere mit Pässen und verteilt die Butter, die er sozusagen eintauscht, über das gesamte Stadtgebiet und immer, immer, immer zu Fuß. Er macht Spaziergänge bis zu 30, 35 Kilometer am Tag, nur um die Butter unter die Leute zu bringen und seine anderen Verfolgten. Und Oskar Huth war jemand, der für sich selbst eigentlich niemals den Anspruch hatte, ein Widerstandskämpfer zu sein, sondern er hat das System förmlich unterlaufen. Er hat es mit seinen eigenen Waffen, nämlich sagen, gültige Papiere. Wenn man gültige Papiere hat, ist man sozusagen unangreifbar. Er hat sich gültige Papiere ausgestellt, die waren bombensicher gefälscht und dann hat er sein Leben bis 1945 organisieren können. Und das von anderen.
Wo haben Sie ihn kennengelernt?
Ich habe ihn im Zwiebelfisch kennengelernt. Das ist eine Westberliner Kneipe, wo er gern verkehrt hat. Er war noch in anderen, Schöneberger Weltlaterne. Er war ein beherzter, inspirierter Trinker. Er hat sehr gerne sehr gute Schnäpse getrunken. War ein sehr kluger, sehr gebildeter Mann, hochmusikalisch, auch von großer musikalischer Bildung. Oskar Huth war ein sehr liebenswerter Mensch.
Die zweite, die Geschichte, die Sie erzählen, ist von einer, die unfreiwillig zu Fuß gehen muss, die unfreiwillig in der Stadt sich unbehaust fühlt, Gertrud Kolmar.
Ja, Gertrud Kolmar ist ein wirklich tragischer Fall einer Frau, die eigentlich mit der Stadt wenig im Sinn hatte. Sie hat ihren Vater versorgt, sie hat sogar Notariatsgeschäfte für ihren Vater gemacht, der einer der Staranwälte unter Wilhelm war und war gleichzeitig als Cousine von Walter Benjamin eine Dichterin, eine sehr große Lyrikerin. Und Gertrud Kolmar hat nun die Möglichkeiten, noch auszuwandern oder zu emigrieren, ausgeschlagen oder zumindest nicht so verfolgt, wie das möglich gewesen wäre. Und hat dann in Briefen an ihre Schwester, hat sie eben in einer sehr subtilen Weise die Veränderungen Berlins ab 1933 genau geschildert. Sie konnte das deshalb so genau schildern, weil sie selbst im Ersten Weltkrieg in der Zensur gearbeitet hat. Das heißt, sie wusste genau, wie muss ich formulieren, damit das durchgeht und trotzdem der andere meine Anspielungen verstehen kann. Und da ist eben neben diesem großen lyrischen Werk sind auch sehr bewegende Briefe entstanden, die einen sehr bitteren Nachgeschmack hinterlassen.
Sie besucht ja auch ihr Geburtshaus oder in dem Haus, in dem sie groß geworden ist.
Sie besucht das Haus in Westend in der Ahornallee 37 und dieses Haus zu ihrem Entsetzen oder zu ihrer großen Verwunderung ist ein Polizeirevier geworden. Und jetzt stellt man sich mal vor, 1939 kommt eine Jüdin, die natürlich den gelben Judenstern tragen muss, an das Polizeirevier, das ihr ehemaliges Elternhaus war und sie sagt sich, das ist ja ein öffentlicher Raum, die Polizei, und geht hinein. Und sie wird tatsächlich reingelassen und der Polizist führt sie durchs Haus. Das heißt, der Polizist muss auch irgendwie was gespürt haben. Er hat sie weder behelligt, noch hat er sie belästigt oder sie irgendwie inkommodiert, sondern er hat sie durch ihr Haus geführt und wenn man das liest, diesen Brief, wenn man den genau liest oder mehrfach liest, man muss diese Briefe mehrfach lesen, weil sie mehrfach kodiert sind, es ist ein Traumprotokoll. Es ist so, als hätte sie es geträumt, aber sie hat es gemacht, diesen Spaziergang. Sie kann nur die Unwirklichkeit dieser Situation, gelingt es ihr nochmal darzustellen, also für uns auch begreifbar zu machen. Das ist ein großes Dokument.
Was ist aus ihr geworden?
Sie wurde dann zur Zwangsarbeit verpflichtet. Sie lebte in der sogenannten Judenstadt in Schöneberg mit ihrem Vater. Der Vater ist vor ihr deportiert worden. Und sie wurde zur Zwangsarbeit in Lichtenberg und dann in Wilmersdorf verpflichtet. Sie hat diese Arbeit genossen, wie sie selber schreibt, und ist dann bei der sogenannten Fabrikaktion 42 eben deportiert worden, in Auschwitz umgebracht worden.
Waren Sie hier schon mal in Leipzig zu Fuß unterwegs?
In Leipzig zu Fuß? Ja. Ich war einmal in Leipzig zu Fuß unterwegs im Jahr 1990 mit Jean-Luc Godard auf der Suche nach dem Geburtshaus von Bach. Und dann wurde uns gesagt, ich weiß gar nicht, ob Bach hier geboren ist, das Haus sei 1905 abgerissen worden. Ich erzähle das so. Und als Godard diesen Satz hörte, sagte er, hier drehen wir nicht. Wenn die hier das Haus von Bach abreißen, dann suchen wir uns eine andere Stadt. Also das war der einzige Spaziergang, an den ich mich bewusst erinnern kann in Leipzig.
Gut, dann machen Sie auf jeden Fall in Eisenach auch noch einen Spaziergang.
Ja.
Wann waren Sie zum letzten Mal in L.A., in Langenaltheim?
Vor 15 Jahren.
Wie war's?
Schwierig. Naja, wissen Sie, L.A. ist ja, also nicht nur wie das größere L.A., es ist natürlich immer noch ein sehr schweigsames Dorf. Und es ist ein Dorf, das eigentlich auch ein bisschen unter der inneren Ausdünnung Bayerns leidet. Das heißt, Bayern, das ja sich sehr gern als große Wirtschaftsland darstellt, hat das Problem, dass es neben der Automobilindustrie in Ingolstadt sehr viele ländliche Gebiete wenig Arbeit gibt. Und darunter fällt auch die Entwicklung von L.A. Und es ist etwas betrüblich, wobei ich immer noch landschaftlich natürlich sehr an der Gegend hänge.
Wir wissen, dass Sie ein neues Buch vorgelegt haben. Das kann ich Ihnen nur empfehlen. Wir wissen, dass Sie bald irgendwas mit Fotografie machen. Aber ich kann Sie natürlich nicht ungefragt vom Sofa lassen. Was haben Sie filmisch vor? Was ist als nächstes zu erwarten?
Es gibt zwei Dinge. Das eine ist ein Film, über den ich aus abergläubischen Gründen nichts sagen möchte, der in Italien gedreht wird. Das macht man nicht, bevor das Ding nicht raus ist. Und das andere ist, dass ich selbst vorhabe, aus einem Comic, den ich mit Friederike Groß geschrieben habe, aus der Nachwelt, 2010 veröffentlicht in meinem Verlag, dass ich daraus ein Spielfilm-Drehbuch machen will, also ein Drehbuch schreiben will.
Und so lange werden Sie weiter zu Fuß unterwegs sein?
Immer, immer.
Berlin ist zu groß für Berlin. Ich bedanke mich sehr bei Hans Tischler.
Danke.